fromm, aber nicht hetero. Ich wollte ganz gern dieses Thema anhand meiner persönlichen Geschichte aufgreifen und das Wort evangelikalisch hat es eigentlich schon ganz gut getroffen. Ich bin nicht religiös erzogen, habe aber so in meinem späten Teenageralter eine ganz tiefe Sehnsucht gespürt, diesen christlichen Gott, den ich im Konformantenunterricht eigentlich immer so fern und nebulös fand, doch irgendwie nah in meinem Leben zu spüren. Und Zugang dazu habe ich gefunden in einem evangelischen Jugendkreis, der sehr pietistisch geprägt war, also eine Frömmigkeitsrichtung, in der die persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus eine große Rolle spielt. Und das hat mich sehr geprägt damals, diese Erfahrung, Gott ist tatsächlich im Leben spürbar, er ist gegenwärtig, er ist ein Ansprechpartner, man kann mit ihm kommunizieren und er greift auch verändernd in das Leben ein. Ich habe die Zeit in diesem Jugendkreis eigentlich wirklich positiv in Erinnerung. Manches habe ich aber vielleicht auch zu unhinterfragt übernommen. Unter anderem eben diese Festlegung, Gott hat Mann und Frau füreinander geschaffen, exklusiv für eine heterosexuelle Ehe und alles andere ist vor Gott und auch für Gott gar nicht denkbar. Denn das wurde schon ein Konfliktpunkt. Ich merkte, dass ich bisher diffusen Gefühlen einen Namen geben musste, nämlich, dass ich homosexuell bin. Ich habe dann in den Jahren darauf immer wieder seelsorgerliche Ratgeber aufgesucht. Die einen fühlten sich kompetenter und die anderen ziemlich hilflos. Es war so die Ende der 70er Jahre, da wurde das H-Wort nicht viel in den Mund genommen. Aber einig waren sich in einem alle, homosexuell leben, das geht gar nicht. Und davon war ich auch selbst überzeugt. Ich war sogar ganz fest davon überzeugt, dass Gott mich verändern würde, dass er mich heilen könnte von einem Homosexuellen zu einem heterosexuellen Menschen. Nach vielen Jahren des Ringens, Betens, Kämpfens musste ich allerdings feststellen, es hat sich gar nichts Grundlegendes geändert. Und aus meiner Überzeugung heraus, dass Gott homosexuelle Beziehungen nicht akzeptieren kann, blieb für mich dann nur die Wahl zu sagen, okay, dann muss ich wohl ohne Beziehung leben. Das habe ich auch 17 Jahre lang durchgehalten. Ich war aber dann irgendwann an einem Punkt, wo ich bis ins Tiefste meines Menschseins zermürbt war. Natürlich, weil ich auch sexuelle Bedürfnisse hatte oder weil ich mir natürlich auch eine Beziehung wünschte. Aber eben auch, weil ich dieses Gefühl nicht mehr ertragen konnte, ich darf nicht der Mensch sein, der ich bin. Und irgendwann habe ich Gott dann alles vor die Füße geworfen und habe gesagt, Herr, ich kann nicht mehr. Ich bin der Mensch, der ich bin und bitte nimm mich doch auch so und mach was draus. Zum Glück habe ich mir eigentlich in all diesen Jahren ein sehr positives Gottesbild behalten von einem Gott, der für uns Menschen ist, der großherzig ist. Und das habe ich auch so erfahren. Bisschen schwieriger war es dann mit seinem Bodenpersonal. Als ich sagte, ich bin homosexuell und ich werde das jetzt auch leben, da herrschte in meinem christlichen Freundeskreis das helle Entsetzen, weil das war für sie, egal was ich sagte, war das für sie gleichbedeutend damit, jetzt sage ich Gott ins Gesicht ab. Und so hat sich mein christlicher Freundeskreis ziemlich dezimiert in dieser Zeit. Manche wollten auch in der Gemeinde nicht mit mir zusammenarbeiten. Und vor allen Dingen hagelte es halt Ermahnungen und düstere Prophezeiungen, was jetzt alles mit meinem Leben verkehrt gehen würde. Leider ist das halt eine Phase, in der ganz viele Homosexuelle, eben insbesondere homosexuelle Christen, in gerade frommen Gemeinden die Erfahrung machen, dass sie sehr viel Ablehnung erfahren und nicht wenige wenden dann eben dieser Gemeinde den Rücken zu oder eben auch dem Glauben selber, ihrem Gott. Für mich war das auch sehr schwer damals. Eins war mir aber ganz, ganz arg wichtig. Ich habe mir immer wieder gesagt, ich will mir diesen Gott nicht nehmen lassen. Und wenn ich mich an ihm festbeißen muss, wie eine Bulldogge, ich lasse mir diese Beziehung zu Gott nicht mehr nehmen. Und wenn 100 Leute sagen, das geht nicht zusammen. Und tatsächlich habe ich dann auch in den Jahren immer wieder erfahren, wie Gott mich bestärkt, wie er mich durchträgt, wie er mich weiterführt. Und so waren diese Jahre trotz allem Schweren eben auch von sehr viel Glückserfahrung geprägt. Einmal war es für mich einfach ein ganz, ganz großes Glück zu spüren, Gott liebt mich so, wie ich bin, Gott lässt mich so, wie ich bin, Gott will mich so, wie ich bin und Gott gebraucht mich auch so, wie ich bin. Ein weiteres Glück war natürlich, dass die Frau, die ich vor 18 Jahren kennenlernte, immer noch an meiner Seite ist, dass wir für jeden Tag, den wir gemeinsam erleben, Gott dankbar sind und uns auch wirklich als Geschenk füreinander empfinden können. Glück war auch, dass es durchaus eben auch Christen gab, die aus ihrem Glauben heraus sagten, wir stehen zu dir, wir begleiten dich, wir bestärken dich, oder die trotz ihrer vorherigen Glaubensüberzeugung sich ein Stück auf die Reise gemacht haben und zu einer veränderten Haltung gefunden haben. Gut war auch, dass ich die Organisation Zwischenraum gefunden habe, eine Gruppe, in der eben gerade homosexuelle Christen aus so verschiedenen frommen, sehr konservativen Gemeinden sich gefunden haben und dort gemeinsam ihren Glauben leben, sich bestärken und aber auch eben als Ansprechpartner zur Verfügung stehen wollen für solche Gemeinden, die sich so schwer tun mit diesem Thema Homosexualität, um zu einer Veränderung zu kommen, dass Homosexualität nicht einfach per se als Sünde definiert wird, sondern dass man einfach erkennt, es ist einfach eine andere Form zu lieben, die genauso ethisch verantwortet gelebt werden muss oder gelebt werden kann, wie Heterosexualität auch. Und eins war mir auch ganz wichtig, das ist meine Beziehung zur Bibel. Ich bin halt als Bibelchrist groß geworden. Die Bibel ist für mich immer wieder der Ort, wo Gott zu mir redet, wonach ich mein Leben ausrichten will. Und es wäre mir sehr arg geworden, hätte ich die Bibel so über Bord werfen müssen, weil für viele Christen ja die Ablehnung von Homosexualität aus verschiedenen Bibelstellen herausgezogen wird. Ich habe mich mal mit diesem Thema nochmal ganz tief auseinandergesetzt, natürlich mit den berüchtigten Stellen selber, aber auch mit dem ganzen Themenumfeld, Gottesbild, Menschenbild, Schöpfungsordnung, Beziehung, Liebe als höchstes Gebot, Schriftverständnis und so weiter. Herausgekommen ist dann ein Buch, das berüchtigte rote Buch, Streit vor Liebe. Und ich erlebe es sehr dankbar, dass dieses Buch vielen homosexuellen Christen geholfen hat, wieder neu Vertrauen zu diesem Jesus Christus zu schöpfen. Das ist aber auch natürlich in der Kirche, in den Gemeinden Diskussionen angestoßen hat. Und mein Traum von Kirche, um die Andreasgemeinde zu zitieren, ist, dass sie insofern homosexueller wird, als dass sie offener für Homosexuelle wird, dass es irgendwann egal ist, ob jemand homosexuell oder heterosexuell ist, dass es einfach darum geht, gemeinsam seinen Glauben zu leben, gemeinsam Gott zu suchen, gemeinsam seine Beziehung zu Gott zu pflegen, gemeinsam sich zu engagieren. Das Urbekenntnis der Christen ist ja dies gewesen, Gott liebt die Menschen und Gott baut ihnen in Jesus Christus eine Brücke zur Beziehung zu ihm. Und dass er möchte, dass wir einander lieben, den Nächsten lieben wir uns selbst. Und das ist eine ganz große Für-Bewegung. Und ich glaube, da ist Kirche attraktiv, wo sie das spüren lässt, dass es um etwas für geht, für Menschen, für Gott. Und da wird Kirche unattraktiv und befremdlich, wo sie sich vor allen Dingen auf das konzentriert, wogegen sie ist. Und von daher hoffe ich, ich denke, dass Homosexualität vielleicht in unserer Zeit einfach das Zünglein an der Waage ist, an dem sich das zeigt, ob Kirche es ernst meint, mit diesem Auftrag für Menschen zu sein und für Gott zu sein.
Mal schon das erste Vorurteil gegen Schwule, ne, dass die mit Technik nicht umgehen können, weil wir vorhin ja so gerätselt haben, was Schwule für Besonderheiten haben. Ich stehe hier als katholischer Theologe und werde natürlich das Thema vor allem aus katholischer Perspektive hier betrachten. Und dann hat man natürlich gleich gesagt, den provokantesten Teil geben wir den Katholiken, nämlich das Motto, warum die Kirche homosexueller werden muss. Und als ich mit einem guten Freund, der auch viele Jahre in der katholischen Kirche jetzt aktiv ist, über das Motto geredet habe des heutigen Gottesdienstes, hat er gesagt, um Gottes Willen, noch homosexueller? Dahinter steht natürlich eine Geschichte, die vielen von Ihnen bekannt ist, nämlich, dass der Anteil homosexueller Priester in der katholischen Kirche verhältnismäßig hoch ist, überdimensional ist zumindest, wenn man es mit der übrigen Gesellschaft vergleicht. Und deswegen würde ich auch gern das Motto etwas umformulieren. Ich würde sagen, die katholische Kirche muss nicht homosexueller werden, aber sie sollte schwuler und lesbischer werden. Jetzt werden manche sagen, wo ist da der Unterschied? Im Fernsehen und in seriösen Organen gebraucht man eher das Wort homosexuell, ansonsten eher schwul, und das ist auch eine Selbstbezeichnung der Homosexuellen inzwischen geworden. In der letzten Zeit hat sich aber im Sprachgebrauch eingebürgert, dass man sagt, homosexuell ist ein sehr stark medizinisch-psychologischer Terminus, der dann auch die Person sehr stark auf die Sexualität einschränkt. Und zum Beispiel ein verheirateter Mann kann auch homosexuell sein, indem er das auslebt, diese Art von Sexualität, aber sonst nach außen in ein heterosexuelles Leben führt, während schwul und lesbisch gebraucht wird für ein ganz selbstbewusstes Annehmen dieser Sexualität und eben ein Leben, das diese Art von Sexualität integriert in einen Gesamtzusammenhang. Das heißt eben nicht nur die Sexualität homosexuell ist, sondern man eben auch mit seinem Partner zusammenlebt, gemeinsam die Zeit gestaltet, vielleicht auch gemeinsam den Glauben teilt und so weiter. Wenn ich das sage, dass die Kirche schwuler werden muss, dann verfolge ich da gar kein missionarisches Anliegen, wie das häufig ja Homosexuellen innerhalb der Konfessionen und der Religion unterstellt wird, sondern wir hätten den Gottesdienst genauso nennen können, warum sie heterosexueller werden muss. Denn ich denke, letztendlich kommt es darauf an, dass man selbstbewusst zu dem steht, was man ist und dadurch natürlich auch das wichtigste Kapital, das die Kirchen haben, ausschöpft, nämlich Glaubwürdigkeit erlangt. Weil nur so kann man authentisch sein, wenn man der ist, der man ist, auch für die anderen sein Gesicht zeigt und eben nicht als Kulisse, als frommer Schein vorne steht, sondern echt und ehrlich ist. Das ist ja auch das, was bestimmt ganz viele von Ihnen, wenn Sie im Evangelium lesen, an Jesus bewundern, dass er so unglaublich authentisch war und deswegen auch so überzeugend und deswegen natürlich auch so viel Hass der damaligen Scheinheiligen auf sich gezogen hat. Auf die Bibelstellen möchte ich im katholischen Zusammenhang gar nicht weiter eingehen, die man jetzt als Kontra dazu anführen könnte, weil in der katholischen Kirche die Argumentation mit Bibelstellen zur Homosexualität interessanterweise ganz stark nachgelassen hat. Auch der jetzige Papst, der sich sehr häufig kritisch zur Homosexualität äußert, beruft sich dabei nie auf die Bibel, weil da eben exegetisch doch einige Schwierigkeiten sind, sich da eben einfach wortwörtlich zu sagen, steht so da. Von daher sind Homosexuelle mit dem Tod zu bestrafen, weil das eben in den 5 Büchern Moses so mal vorkommt. Aber einen zweiten Einwand halte ich für viel gewichtiger, den auch Bischof Wilkens in einer Diskussion mit mir vorgetragen hat, nämlich den Einwand der Schöpfungs- oder Naturrechtslehre. Auch der Papst hat sich ja in seiner Rede im Bundestag auf das Naturrecht berufen, das wieder mit der Schöpfungslehre eng zusammenhängt. Da glaube ich aber, gerade weil mich Gott als schwulen Mann erschaffen hat, ist es geradezu meine Aufgabe, diese Natur auch auszuleben. Und jede Verdrängung dieser Natur oder auch der Versuch in irgendeiner Ex-Gay-Bewegung, diese meine Natur zu ändern, wäre geradezu ein Aufstand gegen den Willen Gottes und wäre von daher das, was man als Sünde bezeichnen würde. Ich sehe da keinen Unterschied, wie wenn wir eine Ex-Hetero-Bewegung machen und ich jetzt durch die Gegend ziehe und mit Heterosexuellen dafür bete, dass sie doch homosexuell werden möchten. Das wäre genauso fatal und genauso sündhaft, weil sie Gott eben in ihrer Eigenart erschaffen hat. Und so gilt das natürlich nicht nur für den Bereich der Sexualität, sondern auch für viele ganz zentral den Menschen prägende Eigenschaften. Einen ähnlichen Aufstand gegen den Schöpfer sehe ich auch in der typisch katholischen Unterscheidung zwischen homosexueller Veranlagung auf der einen Seite, der mit Takt und Respekt begegnet werden soll nach katholischer Lehre, und gleichzeitig der Ablehnung der Ausübung dieser Veranlagung als schwer sündhaft oder Todsünde. Da hört einfach die Logik auf. Das heißt, wenn ich Takt und Respekt vor meinem Sohn habe, der die Begabung hat, ein hervorragender Pianist zu sein, hervorragend Klavier zu spielen, und ihn dann gleichzeitig bestrafe, wenn er sich ans Klavier setzt und wirklich das ausübt, diese Praxis ausübt, wird mir keiner glauben, dass ich vor der Veranlagung des Sohnes wirklich Respekt habe. Und eine ähnliche Problematik sehe ich in dieser Unterscheidung auch. Weil ich dieser festen Überzeugung bin, dass der Schöpfungswille Gottes so zentral ist und die Erfüllung dieses Schöpfungswillens eine Aufgabe des Menschen ist, fühle ich mich auch nach wie vor im Christentum, das auf der Schöpfungslehre ganz zentral basiert, sehr zu Hause. Ganz sicher nicht immer als guter Christ, sondern als Sünder. Ich denke mir, da hat das lutherische Simul Justus et Peccator, zugleich Gerechter und Sünder zugleich, durchaus auch seine Berechtigung. Sünder aber nicht, weil ich homosexuell lebe, diese von Gott mir geschenkte Natur auslebe und das auch mit Lust tue, weil ich mich daran freue, dass mir Gott das geschenkt hat und dafür Gott auch dankbar bin, sondern als Sünder in dem Raum, wo ich mich eben lieblos verhalte, wo das unverantwortlich geschieht, diese Ausübung der Homosexualität. Und gerade da, denke ich wieder, hat das Christentum eine ungeheure Wichtigkeit, eine ungeheure Aufgabe, auch Homosexuellen, die sich, Schwulen und Lesben, die sich in dieser Welt zu Hause fühlen, eine Heimat zu geben, Richtung zu geben, Orientierung zu geben, wozu ich einen ganz großen Hunger häufig feststelle, gerade in der homosexuellen Welt, ein großer Hunger nach Spiritualität, nach Religiösem und so weiter. Und das Christentum könnte da, wenn es sich von diesen Vorurteilen lösen würde, die häufig noch vorhanden sind, und von diesen Vorwürfen, die aufgebracht werden, könnte ganz Großartiges leisten. Gott und seinen Nächsten zu lieben, ist das Herz des Christentums. Und wir haben in den Liedern von Maeve und in den anderen Beiträgen auch von immer wieder gehört, wie zentral diese Liebe ist. Liebe kann aber nur schenken, wer sich selbst angenommen hat. Und in diesem Sinne der Selbstannahme muss die Kirche für die Schwulen und Lesben schwuler und lesbischer werden, wie sie für die Heterosexuellen heterosexueller werden muss. Und das ist mein Wunsch, wenn wir mit dieser Erkenntnis heute hier rausgehen, wäre ganz, ganz viel gewonnen und das auch im Alltag umsetzen und Schwulen und Lesben zeigen könnten. Ihr seid im Christentum zu Hause, dort könnt ihr euch angenommen fühlen, weil wir euch annehmen, weil ihr von Gott angenommen seid. Das wäre eine ungeheuer großartige Sache.
So, wir steigen gleich mal ein. Es kamen einige Fragen auch irgendwie zur biblischen Auslegung. Die haben ja David und Valeria so ein bisschen übergangen. Die eine Frage ist, warum steht in der Bibel, Homosexualität sei Sünde? Steht das da überhaupt, sei Todsünde? Wie stehst du dazu, Carsten?
Also es gibt drei Stellen, die sich wirklich direkt mit Homosexualität beschäftigen. Und dann gibt es noch einige Stellen mehr, aber da geht es um homosexuelle Vergewaltigung. Und ich lehne nicht nur homosexuelle Vergewaltigung ab, sondern auch heterosexuelle. Deshalb die Stellen muss man nicht beleuchten. Und es gibt zwei Stellen im Buch Levitikus. David hat gesagt, im dritten Buch Mose. Und eine im Neuen Testament. Da ich ja hier nur eine Minute habe, sage ich mal was zu den zwei Stellen in Levitikus. Dort ist nur von männlicher Homosexualität die Rede. Heißt das also, lesbische Liebe ist akzeptiert? Fragezeichen. Dort heißt es, es ist ein todeswürdiges Vergehen, man sollte die Menschen töten. Sollen wir Homosexuelle töten? Und im Buch Levitikus stehen ganz, ganz viele Dinge, an die wir uns heute gar nicht mehr halten. Zum Beispiel, wenn wir am Sabbat, am Samstag arbeiten, sollen wir des Todes sterben. Und wenn wir einen erwischen, sollen wir ihn töten. Wir sollen keine Schalentiere essen. Wenn wir Krebse essen, den Satz noch fertig, Krebse essen, sollen wir des Todes sterben. Darüber gehen wir hinweg, obwohl die in unmittelbarer Nähe stehen. Und bei Homosexualität werfen wir den Anker aus und sagen, das ist Sünde. Also ich finde das sehr unkonsequent, vor allem auch von denen, die sich auf die Bibel berufen. Also wenn, dann alles oder eben nicht alles.
Ich würde da gerne gleich nochmal anschließen, wenn das erlaubt ist. Hier fragt jemand, gibt es denn von Jesus einen hilfreichen Hinweis zum Thema Homosexualität? Valeria, vielleicht kannst du was dazu sagen?
Von Jesus gibt es eigentlich überhaupt gar keine Aussage zur Homosexualität. Ich glaube auch, dass das für ihn gar nicht so im Vordergrund stand, dieses Rumrühren in der Sexualität. Das ist, glaube ich, etwas, was die Christen sich angewöhnt haben, nicht nur in Bezug auf Homosexualität. Für ihn stand erstmal den Menschen annehmen, wie er ist, und dann sein Leben ordnen. Aber ich glaube nicht, dass er angefangen hätte, da die bösen Homosexuellen ins Töpfchen und die guten ins Kröpfchen, oder ich glaube, es war umgekehrt, das Märchen nicht mehr so gut im Kopf. Also von Jesus gibt es eigentlich sehr viele dieser Für-Aussagen, und die Aussagen, wo er tatsächlich sehr schroff geworden ist, was er als Sünde betrachtete, das war eher andere Menschen abzuurteilen oder sich lieblos gegenüber anderen Menschen zu verhalten. Aber zum Thema Homosexualität finde ich im ganzen Neuen Testament kein einziges Wort. Also in den ganzen Evangelien, Entschuldigung.
Ja, dann mal die Frage, wie sieht denn das dann konkret aus? Also wie kann die Kirche konkret homosexueller, toleranter werden? Also was kann jeder Einzelne dafür tun? Wie sieht das in der Umsetzung aus? Vielleicht die Frage einfach in die Runde.
Also da müsst ihr, ich höre oft den Satz, den Sünder lieben, den Menschen lieben, aber die Sünde, die Homosexualität ablehnen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, was ihr hört in dem Satz. Ich höre in dem Satz immer hassen und Sünder und das Wort lieben.
Also das funktioniert ja auch in den wenigsten Fällen. Wir sehen es ja besonders an der katholischen Kirche, dass die Liebe zu den Menschen dann darin besteht, dass man zum Beispiel die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller neu einfordert in einigen Ländern und die ermutigt, strafrechtlich gegen Homosexuelle vorzugehen von Seiten des Vatikan. Da kann ich nicht wirklich Liebe zum Sünder erkennen, wenn ich sage, am besten ist es noch wie Uganda, dass wir die Todesstrafe für Homosexuelle wieder einführen. Damit werde ich, wenn das ein Problem sein sollte, Homosexualität, das Problem sicher nicht lösen. Und mit Liebe hat das für mich schon gar nichts zu tun.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Es kamen auch einige Fragen zum Thema, ist Homosexualität jetzt genetisch bedingt oder eine soziale Prägung? Also das ist für viele scheinbar irgendwie noch unsicher oder sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Was würdest du darauf antworten, David?
Das Problem ist, dass wir dazu keinen abgeschlossenen Forschungsstand in dem Sinne haben. Was wir wissen ist, dass es eine unglaublich feste Prägung ist. Ein Schwulengen in dem Sinne hat man nicht gefunden bislang, aber dass es ganz fest eben zu den Menschen dazugehört. Und keine Sache ist, dass man sagen kann, ja, der ist in seiner frühen Kindheit verführt worden. Das war ja jahrelang so, häufig in der Medizin, glaube ich. Nur Valeria wird dazu vielleicht besser was sagen können, ist das so gehandelt worden. Ich finde auch die Frage, ist für mich jetzt als schwulen Mann eigentlich irrelevant. Denn ich bin gerne schwul und auch ein Heterosexueller fragt sich natürlich nicht, ist das mir jetzt anerzogen oder ist mir das angeboren? Sondern entscheidend ist, dass ich das als Bestandteil meiner Natur, meines Menschseins begreife und für mich akzeptiert habe. Und auch als Geschenk von Gott natürlich, um noch den religiösen Aspekt an der Seite zu beleuchten.
Was gewinnt denn die Kirche dadurch, dass sie homosexueller wird? Also was hat die Kirche davon, dass sie homosexueller werden soll?
Soll ich was sagen?
Ja,
also,
eigentlich du darfst was sagen.
Eigentlich habe ich das ja vorhin schon so ein bisschen gesagt. Ich glaube, der Umgang mit Homosexuellen ist ein so ein Kernpunkt unserer Zeit. Also vor ein paar Jahrzehnten hat sich die Kirche darüber zerstritten, ob Frauen ordiniert werden dürfen und hat damit nicht sehr glaubwürdig nach außen gewirkt. Heute ist es bis auf ganz, ganz konservative Gemeinden eigentlich ganz normal, dass Frauen in Gemeinden eine Rolle spielen und auch etwas sagen dürfen. Und so ist, denke ich, einfach diese Akzeptanz gegenüber Menschen, die außen vor sind, die ist eigentlich ein Grundfaktor des Christentums oder nicht nur des Christentums, des ganzen Alten Testaments schon. Gott war immer einer, der ein Herz hatte für die, die ausgegrenzt wurden. Gott war immer einer, der das Herz angesehen hat. Und ich glaube einfach, dass das ein Punkt ist, an dem Kirche das beweisen kann, dass ihr das immer noch ins Fahrtenbuch geschrieben ist, so mit Menschen umzugehen. Und je mehr Homosexuelle in der Gesellschaft ankommen, desto verständnisloser, glaube ich, blickt man auch von außen darauf, dass sich Teile der Kirche so vehement gegen Menschen stellen. Das kommt nicht sehr glaubwürdig rüber, glaube ich. Und, es wirkt auch nicht sehr Jesus-ähnlich.
Also hier ist eine Frage, ich sag mal so ein bisschen dazu, was die Kirche anbieten kann. Hier sagt jemand, Geborgenheit, Vertrauen, liebevoller Umgang, Leben gestalten. Warum unterstützt die Kirche so wenig homosexuelle Partnerschaften darin? Also wir bauen Familienzentrum und tralala und Paarberatung, aber es ist oft auf Heterosexuelle ausgerichtet. Warum haben wir keine Angebote für Homosexuelle, Carsten?
Wir haben Angebote in unserer Gemeinde für Homosexuelle, aber nicht explizit für Homosexuelle, sondern wir haben für interessierte Menschen Angebote. Wir machen auch keinen Altersschnitt bei vielen Angeboten, sondern sagen, es kann kommen, wer will. Woher so eine Ablehnung kommt, ich weiß es nicht. Ich vermute, dass Leute wirklich diese Bibelstellen lesen und da steht dann Gräuel und dann gehen sie gar nicht weiter und hinterfragen das, sondern sagen, das steht doch da. Aber Ich würde eben werben, die Bibel aus der Mitte lesen, aus dem Evangelium, aus dem Geist der Liebe, auch historisch kritisch und nicht irgendwelche archaischen Gesetze von vor 2.500, 3.000 Jahren für heute gültig noch zu nehmen. Aber mir fällt es sehr schwer, diese Ablehnung nachzuvollziehen.
Ist es sowas wie die letzte Bastion, die der Kirche noch bleibt, sich auf die Homosexuellen einzuschießen? David?
Naja, gerade bei der katholischen Kirche hat man im Rahmen des Missbrauchsskandals gesehen, dass Homosexuelle als Sündenböcke herhalten mussten, dass zum Beispiel der Kardinalstaatssekretär Bertone in einer Pressekonferenz in Lateinamerika gesagt hat, Schuld am Missbrauchsskandal sind nicht unsere katholischen Priester, sondern sind junge Homosexuelle, die unsere Priester verführt haben. Da merkt man natürlich, wie perfide Homosexuelle zu Sündenböcken gemacht werden und wie den Opfern in dieser Situation auf brutalste Weise ins Gesicht geschlagen wird. Da kann man wirklich von einer letzten Bastion sprechen, weil Bastion ja auch so ein Begriff ist, der einfach aus einer kriegerischen Sprache kommt. Ich glaube aber, dass das, wenn das denn die letzte Bastion sein sollte, dass es ganz entscheidend ist, diese Bastion zu schleifen. Weil hinter der Ablehnung der Homosexualität steht für mich natürlich dumpfe Vorurteile in der Gesellschaft, die dann sakralen Überbau bekommen sollen. Und dann zum anderen weiß man, wenn das Verbot der Homosexualität fällt, wird man einen neuen Begriff von Sexualität generell finden müssen. Denn was steckt dahinter? Der Papst hat es in seinem letzten Buch gesagt, Homosexualität ist abzulehnen, weil sie nicht der Reproduktion der Art dient. Wörtliches Zitat jetzt aus dem Papstbuch. Das heißt, wo ich Sexualität nur zur Reproduktion der Art sehe, damit wir uns vermehren, wie zum Beispiel Hühner in einer Hühnerzuchtfarm, habe ich keinen wahren Begriff von Sexualität. Das heißt, da ist die Bibel viel, viel weiter mit ihrer Sicht auf den Menschen, mit ihrer ganzheitlichen Sicht. Das heißt, das biblisch-christliche Menschenbild steht diametral zu dieser Einengung des Menschen auf ein Vermehrungswesen, das nur dazu da ist, sich irgendwie zu vermehren und Nachwuchs zu produzieren, so schön das ist, Kinder zu haben und so weiter. Das ist ja da völlig unbestritten. Aber das darauf zu reduzieren, Sexualität, das halte ich für fatal. Und man weiß natürlich, wenn das bei der Homosexualität anfängt, dann ist das dass der eine Dominostein, der aus dem Gebäude kirchlicher Sexualmoral rausgebrochen wird. Und das bringt ganz vieles andere auch zum Einsturz. Die Verachtung der Frau in der katholischen Kirche, das Verbot künstlicher Verhütungsmittel in der katholischen Kirche. Ich spreche jetzt da über katholische Kirche und viele Evangelische werden da sitzen und aufatmen und sagen, Gott sei Dank haben wir das schon alles hinter uns und haben da einen weitaus weiteren Begriff und einen biblischeren Begriff von Sexualität. Oder würde ich mir für die katholische Kirche wünschen, dass da eine Humanisierung des Sexualverständnisses stattfindet, dass wieder die Liebe zwischen zwei Menschen in den Mittelpunkt rückt, die das eigentlich Entscheidende ist und nicht irgendwelche medizinischen Sachen, wer wo genau liegt im Bett.
Also ich würde da gerne noch mal einhaken. Du hast jetzt gesagt, bei der Sexualität geht es in erster Linie nicht um Reproduktion. Es gibt aber viele Fragen dazu, die sagen, ja, geht es nicht bei Mann und Frau um Vermehrung? Ist das nicht Gottes ursprünglicher Wille, dass wir fruchtbar sind und uns vermehren und viele darüber irritiert sind? Aber das geht doch bei Homosexuellen nicht. Oder vielleicht darf ich da mal zu Valeria wieder rüberschwenken. Wie stehst du dazu? Ist das ein echtes Gegenargument? Oder?
Nein, ich glaube nicht, weil dieses Gebot der Vermehrung steht ja quasi am Anfang der Erschaffung der Welt. Ja, also damals, die Genesis stellt uns ja letztlich die Welt als leer dar und natürlich sagt Gott, vermehrt euch, um diese Welt zu füllen. Inzwischen haben wir eine Weltbevölkerung von so vielen Milliarden, dass einem Angst und Bange wird. Und wenn man die Prognostizierung sieht, wie die Menschheit weiter wachsen wird, dann wird das ein Problem werden, das wir haben. Und ich glaube, das wird nicht daran liegen, dass es ein paar Homosexuelle gibt, die keine Kinder haben. aber natürlich, denke ich, ist es etwas wirklich Schönes, Kinder zu haben. Es ist schön, eine Familie zu haben. Und da wird, glaube ich, oft auch einfach mit einer ganz falschen Selbstverständlichkeit eine Feindlichkeit gegeneinander aufgebaut, als ob Homosexualität Ehe gefährdet. Ich frage mich, wie soll sie das denn überhaupt? Wird sie nie und nimmer können? Und Margot Kessmann hat das mal sehr schön gesagt, es gibt in einer Gesellschaft Gene, die wir weitergeben können, und Meme. Das hat sie, also ist ein aus der Entwicklungsbiologie abgeleiteter Begriff, aber es geht eben darum, jeder Mensch ist eigentlich aufgefordert, in seinem sozialen Umfeld, im Kleinen wie im Großen, etwas weiterzugeben. Und das kann er zum Teil natürlich über über die Reproduktion, aber natürlich auch über das, was er geistig weitergibt. Und das ist ja Homosexuellen gar nicht verwehrt, ganz abgesehen davon, dass es ja auch viele Homosexuelle gibt, die Kinder haben und die auch sehr gut aufziehen. Wenn man sich das mal anschaut, dann ist es eigentlich in der Natur, also in der Tierwelt ja ganz oft so, dass es Tiere gibt, die Nachkommen zeugen und andere Tiere, die in diesem Rudel, in diesem Staat oder dergleichen ganz andere Aufgaben wahrnehmen und damit aber auch zur Erhaltung der Art beitragen. Und warum sollen Homosexuelle, selbst wenn sie jetzt keine Kinder haben, nicht auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können, der letztlich zur Erhaltung der Art beiträgt? Also diese Selbstverständlichkeit, mit der gesagt wird, ja, aber Homosexualität gefährdet doch die Ehe und Familie, die kann ich überhaupt nicht sehen. Also es geht doch eigentlich darum, wo wird Beziehung verantwortungsvoll geführt?
Ich würde gerne noch eine letzte Frage stellen, bevor wir zur Abschlussfrage.
Noch eine wunderschöne
Frage.
Okay,
dann stell du die, dann ziehe ich meine zurück.
Die geht jetzt an uns alle. Warum ist denn Homosexualität immer so schrill und so bunt und so extrovertiert? Warum ist man gleich bei einem knallbunten Bühnenbild und nicht bei dem gewöhnlichen Grau? Warum geht es hier ums Blasen, wenn die Anmoderation gemacht wird? Also warum ist man gleich auf so einer sexistischen Ebene?
Also bin ich schriller als Valeria, dann wäre schon dieses Argument widerlegt. Mhm. Also ist das so? Ist der David Berger jetzt ein schriller Typ, der irgendwie hüpfend durch die Zeil oder über die Zeil rennt?
Ja,
also
aber ich bin ja jetzt beispielsweise schriller als Julia.
Aber liegt das an deiner Sexualität?
Ganz enorm schrill, ja.
Also ich gebe es mal weiter. Also.
Ehrlich.
Nein, ich denke, das hängt damit zusammen mit unseren medialen Sehgewohnheiten. Wenn die Medien kommen und auf einem CSD Filmaufnahmen machen, dann wollen die natürlich nicht irgendwelche Leute sehen, die da mit T-Shirt und Jeans rumlaufen.
Keine Julias.
Ganz normal, ich
weiß.
Keine
also,
Timos.
Sie mal, wollen natürlich irgendwelche Ledermänner sehen mit Hundegeschirr oder irgendwelche Männer, die sich als Frauen verkleidet haben und so weiter, weil das halt im Fernsehen angeblich besser rüberkommt. Aber ich sage einfach aus meiner 20-jährigen Erfahrung in der schwulen Szene und schwulen Welt, meistens sind die Schwulen noch viel spießiger und bieterer als die Heteros, die ich kennengelernt habe. Und das finde ich manchmal etwas bedauerlich, dass sie nicht so bunt sind wie eben diese Heterosexuellen, nicht so fantasievoll. Also da irgendwas gegeneinander aufzuwiegen, das hängt wirklich mit medialen Sichtweisen zusammen und den Medien, die dann eben solche Schwule zeigen wollen im Fernsehen und wir uns schon irgendwie dran gewöhnt haben, dass wenn diese Bilder kommen, dass irgendwelche Leute mit Federboas und so weiter auftreten müssen. Also ich glaube, da wird uns einfach wirklich, wie so häufig durch die Medien, ein ganz schiefes Bild der Wirklichkeit erzeugt.
Willst du noch, Valeria?
Ja, ich glaube, es hat natürlich schon auch ein bisschen was damit zu tun. Wenn man kann ein Kind in einer Familie ja dazu bringen, dass es ein auffälliges Kind wird. Und so glaube ich eben auch, Homosexuelle haben in der Gesellschaft, insbesondere in der konservativen Gesellschaft, ja stets Ausgrenzung erfahren und es gibt ja nun mal diese auffälligen Elemente und ich glaube, das ist auch ein Stück einfach so eine gewisse Trotzreaktion, sich gegen das zu stellen, was man mit dem verbindet, was konservativ ist, nämlich mit bieder und langweilig. Aber ich glaube, das kommt aus dieser Geschichte heraus. Von sich aus, glaube ich, werden homosexuelle Menschen, Schwule und Lesben gar nicht unbedingt schrill. Aber diese Geschichte, aus der heraus sich auch die Schwulen- und Lesbenbewegung entwickelt hat, ist natürlich unter einem ganz bestimmten Vorzeichen passiert, nämlich sich gegen, also quasi außerhalb der konservativen Gesellschaft irgendwie seinen eigenen Stand zu finden. Und dann natürlich aber auch quasi in so einer Protesthaltung gegen den Stachel zu löcken. Das ist aber im Grunde, muss man eher fragen, ist die konservative Gesellschaft nicht der Verursacher dieser Schrillheit? Und genauso wie man bei einem auffälligen Kind ja auch erstmal fragt, aus welcher Erziehung ist das entstanden? So sehe ich das letztlich in gesellschaftlichen Prozessen ganz ähnlich.
Okay, wir kommen zum Abschlussstatement von unserem Herrn Böhm. Okay.
Keine Frage mehr.
Hast du noch eine Frage?
Wir haben noch Fragen, aber ich glaube,
ich hätte auch noch einige, aber ich glaube, wir wollen mal was von dem Herrn Pfarrer hören.
Wir müssen das auf nach dem Gottesdienst verschieben am Büchertisch, die Fragen, die noch offen geblieben sind.
Dann darf der Herr Pfarrer
jetzt. Jetzt darf der Herr Pfarrer uns mal erzählen, warum denn die Kirche homosexueller werden muss und vor allem, warum die Andreasgemeinde homosexueller werden
vielen
muss.
Dank. Genau, vielen Dank an David
Berger, Valeria Hink.
Ja, die Frage, warum die Kirche homosexueller werden soll, steht hier oben auf dem Flyer und diese Aussage hat Menschen provoziert, hat für Verwunderung gesorgt. Einige haben sich erfreut und haben gesagt, toller Slogan, direkt den Nagel auf den Kopf getroffen und andere haben abgewunken und sogar mit Exkommunikation gedroht. Warum? Warum haben Menschen genickt und zugestimmt und andere den Kopf geschüttelt? Weil das Thema Homosexualität scheinbar ja nur zwei Positionen zulässt. Nämlich, ja, selbstverständlich kann man fromm sein und homosexuell leben. Oder nein, wer seine Homosexualität auslebt, ist verdammt. Und beide Positionen berufen sich auf die Bibel. Und das macht es ja auch so schwer. Und auch wir in der Andreasgemeinde haben leidenschaftlich über dieses Thema diskutiert, die unterschiedlichen Positionen ausgetauscht. Und wir tun es immer noch. Und ich denke, das muss eine Gemeinde auch aushalten. Ich denke, das darf eine christliche Gemeinde nicht trennen. Denn im Kern geht es bei einer Gemeinde nicht darum, irgendeine Form partnerschaftlicher Liebe in den Himmel zu heben oder eine andere Form zu verdammen. Sondern es geht darum, dass Menschen Gott kennen, Gott und den Nächsten lieben lernen. Das Dilemma mit Homosexualität und der Bibel ist, dass die Bibel sich nur, ich habe es gesagt, an ganz wenigen Stellen dazu äußert und auch das muss man konstatieren, negativ über Homosexualität äußert. Aber, dass man aufgrund dieser wenigen Bibelstellen den Schluss ziehen kann, Homosexualität abzulehnen, wir haben einige Argumente, gute Gründe, logische Argumente genannt. Also Homosexualität daraufhin zu verdammen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich richte meinen Blick stattdessen auf Jesus Christus. Und Valeria hat es so schön gesagt, Jesus Christus hat den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Er legte die Gesetze, die heiligen Regeln so aus, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und ihm gedient wird. Und er spricht jenen die Liebe Gottes zu, denen vorgeworfen wird, Sünder zu sein, weil sie anders als der Mainstream sind. Und Jesus hat keine Mauern errichtet oder Grenzen festgelegt, sondern er hat Mauern eingerissen und hat Grenzen weggewischt. Jesus antwortet auf die Frage, was ist denn das Wichtigste überhaupt? Was ist das Wichtigste überhaupt? Nicht mit einem Regelkatalog nach dem Motto, du musst das tun und jenes unterlassen, du musst heterosexuell sein, du darfst nicht homosexuell sein, dieses oder jenes, sondern, ihr kennt wahrscheinlich alle diesen Satz, er sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und all deiner Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, ihr Kinder Gottes sollt an der Liebe erkennbar sein. Das Liebesgebot, das ist etwas provozierend, unterscheidet für mich Christen von Nachfolgern Jesu. Christen haben Regeln und Christen wissen sehr genau, was richtig und was falsch ist, wer richtiger Christ ist und wer kein Christ ist, was Sünde ist und was noch schlimmere Sünde ist. Der Nachfolger nicht. Denn der Nachfolger orientiert sich nicht an Regeln und Gesetzen, sondern der Nachfolger Jesu orientiert sich am Doppelgebot der Liebe und an einer Person, an Jesus Christus. Der Nachfolger fragt, was würde Jesus tun? Und der Nachfolger fragt, entspricht das, was ich tue, dem von Jesus geforderten Liebesgebot? Die Liebe ist das Entscheidende. Das sagt Jesus immer wieder. Die Liebe zählt. Die Liebe, damit erzähle ich wahrscheinlich auch hier gar nichts Neues, ist das Entscheidende. Aber die Liebe wird in christlichen Kreisen oft in den Hintergrund geschoben und viel öfters werden irgendwelche Regeln, irgendwelche Formalia und Formen eingehalten und über die Liebe wird meist mehr gesprochen, als dass sie tatsächlich gelebt wird. So wie in dem Witz, na, was hast du am Wochenende gemacht? Ich war auf einer christlichen Freizeit. Ah, okay. Und was habt ihr auf der christlichen Freizeit gemacht? Wir haben gelernt, wie wir andere besser verurteilen können. Jesus geht es nicht um Verurteilen, sondern Jesus geht es um die Menschen. Jesus ging es nicht um das Einhalten heiliger Regeln. Er brach heilige Regeln, er brach ein Gebot, um einen Menschen am Sabbat zu heilen. Jesus verdarb den religiösen Führern ihr gutes Abendessen, indem er sich mit einer Prostituierten abgab und sich von ihr seine Füße salben ließ. Jesus und seine Nachfolger pflückten Korn auf dem Feld am Sabbat. Heilige Regel gebrochen. Und was macht Jesus? Er kommentiert noch rotzfrech und sagt, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus brach die Regeln, Tag für Tag. Wenn ihr die Bibel lest, darum geht es. Er brach Regeln und er sagte, eine Regel wird nicht gebrochen, nämlich liebe Gott und liebe den Nächsten wie dich selbst. Und deshalb meine Frage, wie würde Jesus mit homosexuellen Menschen umgehen? Hätte er sie weggeschickt und gesagt, hier ist kein Platz für dich? Hätte er sie verdammt? Oder hätte er gesagt, ja, ich nehme dich als Mensch an, aber deine Sexualität ist Sünde? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Jesus hätte sich homosexuellen Menschen zugewandt, so wie er sich immer ausgeschlossenen Menschen zugewandt hat. Und genau danach versuchen wir uns als Andreas-Gemeinde zu richten. Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit einzuladen, damit sie Gott kennen und lieben lernen und lernen, auch den Nächsten zu lieben. Muss die Kirche nun homosexueller werden? Ich bin davon überzeugt, ja. Ja, die Kirche muss homosexueller werden. Aber genau so muss unsere Kirche auch ärmer werden. Sie muss jugendlicher werden, sie muss schwärzer werden, sie muss gelber werden, sie muss bunter werden, sie muss ökologischer werden, sie muss reicher werden, sie muss älter werden und sie muss auch Raum für Singles haben. Jesus ist zu den Ausgegrenzten gegangen. Er hat Grenzen überschritten und nicht aufgerichtet. Und genau das müssen wir als Andreas-Gemeinde, genau das müssen wir als Kirche wieder lernen. Denn sind wir doch ehrlich, unsere Kirchen sind doch konservative Mittelklassenangelegenheiten. Es kommt ein bestimmtes Milieu zu uns und ganz wesentliche Teile der Gesellschaft sprechen wir gar nicht mehr an mit unseren Veranstaltungen. Bei Jesus ging es aber nicht um die konservative Mittelschicht allein. Es ging nur um Menschen. Und auch uns in der Andreas-Gemeinde geht es um Menschen. Und wir wollen, dass homosexuelle Menschen bei uns eine Heimat finden. Und wir wollen hetero- und homosexuelle Menschen mit offenen Armen bei uns in der Gemeinde empfangen. Ich glaube, wir als Andreas-Gemeinde sind auf dem richtigen Weg. Wir werden dem Widerstand, dem Gegenwind fröhlich trotzen. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass in 20, 30 Jahren wieder homosexuelle Menschen nicht mehr aufgrund ihrer sexuellen Orientierung mit Bibelversen ihr Glaube abgesprochen wird. Und ich bin überzeugt, das wird so sein. Warum glaube ich das? Auch die Sklaverei wurde jahrhundertelang biblisch legitimiert. Schließlich ist sie ja im Neuen Testament vorausgesetzt. Und erst im 18. und 19. Jahrhundert haben Christen verstanden, dass die Sklaverei zwar in der Antike die Regel war, aber mit dem Geist des Evangeliums nicht zu vereinbaren ist. Und auch die Apartheid in Südafrika, ein Unrechtsregime, wurde mit der Bibel in der Hand begründet. Und es bedurfte Nelson Mandela und der schwarzen Kirche da unten, die ein Umdenken losgetreten hat. Und wir haben es in der Talkrunde gehört. Im 1. Korinther steht folgender Satz: Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Denn es steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden. Ja, mit diesem Vers wurden Frauen der Weg in verkündende Dienste, der Weg zur Pfarrerin verboten. Lange Zeit. Gott sei Dank gibt es heute keine Sklaverei mehr. Gott sei Dank wurde die Apartheid abgeschafft. Gott sei Dank können und dürfen Frauen, gell Valeria, in der Kirche predigen. Gott sei Dank. Und ich bin überzeugt, so wird es auch letztlich mit Homosexuellen sein. Und ich wünschte mir, die Kirche wäre nicht wieder einer der Letzten, der dies erkennt, sondern wir Christen in der Andreasgemeinde und in der deutschen und weltweiten Kirche sollten als Nachfolger Christi eine Vorreiterrolle im Kampf um die Gleichberechtigung von Homosexuellen spielen und dafür kämpfen, dass tatsächlich die Kirche homosexueller wird, in dem Sinne, dass homosexuelle Menschen ein akzeptierter Teil der Kirche sind. Vielen Dank fürs Zuhören.
So, in der nächsten Viertelstunde.